Halleluja. Jesus Christus, unser Herr, unser Freund. Es ist so schön, dass du den Weg hier gefunden hast heute Morgen in der Homebase von der City Church. Herzlich willkommen. Wir sind in dieser grossen Serie Elia, der Prophet Gottes. Und heute ist das Thema Entmutigungen überwinden. Darf ich jemanden noch bitten, kurz das Tischli auszuspedieren? Ist nämlich recht warm da vorne. Das ist der Vorteil von dem, der predigt. Der kann immer ein bisschen trinken. Aber ihr seid unbenommen, auch ein PET-Fläschchen in der Hand zu haben. Danke vielmals. Ja, wir sind in dieser Serie schon zusammen einen Weg gegangen. Und ich glaube, die allerwichtigste Botschaft durch alle Predigten, die wir gehört haben, durch das Leben von Mose und von Elia, ist, dass Gott ein Gott ist, der sich will offenbaren. Was das bedeutet, ist, dass du nicht kannst an Gott glauben kannst, weil du dir das einbildest, weil dir jemand anders davon erzählt hat oder weil du denkst, es wäre noch logisch. An Gott, an Jesus Christus kannst du nur glauben, wenn deine Herzensaugen aufgehen, der Mensch hat Augen vom Herz, wenn die aufgehen und wenn die erkennen, Jesus Christus ist Sohn Gottes. Wenn das passiert in deinem Leben, dann wirst du ein Gläubiger. Dann wirst du ein Jünger von Jesus Christus. Und das verändert dein Leben für immer. Es gibt dir völlig eine neue Qualität. Du kannst nicht, keine einzige Aufgabe im Leben im Glauben bestehen, es sei denn, du hast im Herzen Jesus Christus vor Augen. Und ich bitte jetzt gerade nochmal, dass deine Herzensaugen weit aufgehen. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennengelernt hast als deinen persönlichen Erlöser, der dir das ewige Leben schenkt, wo die Liebe Gottes sichtbar wird, dann bete ich, dass deine Herzensaugen aufgehen und du an dem Morgen eine Entscheidung kannst treffen und sagen, Jesus, ich gehöre dir, für den Rest von meinem Leben diene ich dir. Und für alle anderen bitte ich um eine gewaltige Offenbarung, wie es ein Mose hat, wie es ein Elia hat, wie wir lesen im Jakobusbrief, Elia war ein Mensch wie wir. Aus Gottes Augen ist kein Unterschied zwischen dir und dem Elia. In Gottes Augen bist du der Held Gottes. In Gottes Augen bist du die Heldin Gottes. Das Mass, wie fest du das Leben lebst, das dir Gott gegeben hat, hängt einzig von dieser kleinen Tatsache ab, wie fest erkennst du, dass Gott Gott ist. Das ist der Gradmesser. Jetzt beten wir für das. Bet innerlich mit. Es geht nicht um eine Religion. Du wirst nicht Christ, wenn du in den Gottesdienst gehst, so wenig wie du ein Hamburger wirst, wenn du zum Mac laufst. Es geht einzig und allein, dass deine Liebe zu Gott wächst und das Wunder passiert, was über die letzten Tausende von Jahren immer wieder passiert ist, dass ein Mensch eine persönliche Begegnung hat mit Gott. Dort, wo das passiert, dort kommt Kraft rein. Amen. Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen von deinem Sohn Jesus Christus, dass du uns geöffnete Augen vom Herzen schenkst. Wir sagen, alles, was verklebt ist, soll weggehen. Wäsch es du rein durch dein Blut, durch dein Wasser. Ja, wir wollen auch nicht stolz sein und denken, wir haben dich schon gesehen, Jesus. Wir wollen auch nicht stolz sein und denken, wir haben es schon erfasst. Wir schreien zu dir, dass du unsere Augen öffnest, Vater im Himmel. Die ganze Gemeinde schreit zu dir, weil wir sind verloren. Ohne Sicht laufen wir in die Wüste. Ohne Sicht laufen wir in die Wand. Ohne Sicht laufen wir in den Abgrund. Aber mit der Sicht auf dich, Jesus, laufen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gottes Segen, Gottes Kraft und Gottes Liebe ruht auf dir. Weil du bist orientiert und dein Ziel ist gesetzt. Jesus Christus. Und jeder, der damit einverstanden ist, sagt laut mit fester Stimme. Amen. Halleluja, liebe Gemeinde. Wir steigen ein in das Thema Entmutigung. Und natürlich mit einem Hammervers. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Halleluja. Amen. Das ist Botschaft. Der Geist Gottes ist ein Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit oder eine andere Übersetzung sagt, von der Disziplin. Alle anderen Eigenschaften, die nicht sich ins Thema Kraft, Liebe, Besonnenheit, Disziplin einfügen lassen, die negativ sind, sind nicht von Gott. Zweifel, Traurigkeit, Isolation, Depression, Entmutigung kommt nicht von Gott. Es kommt nicht von Gott. Ich höre immer wieder Leute sagen, aber Hans-Jörg, du weißt doch, die Leute in der Bibel sind doch auch traurig gewesen und die haben sogar Gott angeklagt. Darf ich nicht Gott auch anklagen? Mal, mach nur. Ich will lieber nicht dabei sein. Ich will lieber nicht dort sein, wo du Gott anklagst. Und zu denen, die sagen, aber die sind doch auch traurig gewesen. Ja, sie sind traurig gewesen. Ja, sie sind transparent gewesen. Ja, sie sind ehrlich gewesen. Zu Gott. Aber du findest keinen einzigen Psalm von David, nachdem er sein Herz ausgeschüttet hat, wo er gesagt hat, und jetzt ziehe ich mich zurück in meine Depression. Nein, das hast du falsch verstanden, wenn du das meinst. Am David seine Lieder, wo er sein Herz bei Gott ausschüttet, seine Tränen, seine Not, seine Leid, endet immer damit, dass er sagt, aber du bist mein Gott, auf dich habe ich immer vertraut und du wirst mich auch das Mal retten. Amen. Das ist die richtige Sichtweise von einem grossen Gott. Tun wir Gott nicht klein machen, weil wir unsere eigene menschliche Brille ihm anlegen. Er sieht Sachen anders. Der Gerechte fällt vielmal, aber immer steht er wieder auf. Der Gerechte geht durch viele Bedrängnisse durch, aber Gott ist immer mit ihm zusammen. Das werden wir heute Morgen anschauen. Du musst verstehen, dass schlecht drauf sein nicht eine Laune ist, sondern Sünde. Oh, sind wir alle Sünder da in der Schweiz, wo immer ein Letsch machen? Ja. Warum? Sünde heisst, ich habe das Ziel verfehlt. Das kannst du direkt erkennen vom griechischen Urtext. Einer, der das Ziel verfehlt, hat gesündigt. Penalty verschossen, Sünde. Zum Beispiel. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir Freude haben. Damit wir erfüllt sind mit seiner Liebe. Wenn wir das nicht reflektieren, dann sagen wir kennen Gott nicht. Unser Gott ist ein Griesgram. Also wenn du in eine Familie hineingehst und die Kinder streiten die ganze Zeit, was denkst du? Ja, wahrscheinlich haben sie ab und zu Streiteltern, oder? Irgendwo müssen die Kinder ja lernen. Dann zanken sie. Und wenn wir Christen ein Letsch machen den ganzen Tag, was muss denn die Welt denken von unserem Gott? Ist es einer, der ein Letsch macht den ganzen Tag? Nein, schau, die Leute machen direkt Rückschlüsse machen auf dein Gesicht, wie Gott ist. Wie sie dich sehen, jeden Morgen arbeiten gehen. Und wenn du mit Kraft und mit Elan kommst und die Freude ausstrahlst, dann merken sie, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Gott vom Leben, von der Freude, von der Liebe. Nicht vom Tod, nicht vom Elend. Versteht ihr? Darum will Gott sein ganzes Leben in dich hineinfliessen lassen. Und selbst wenn es einmal streng wird, und es wird streng werden, und es war schon streng gewesen, selbst in der tiefsten Not und Depression hinein, sind wir nicht verloren, weil unser Gott kennt unser Herz und er kann das wieder zum Schlafen bringen und zum Jubeln bringen. Halleluja. Darum hat uns Gott einen Geist gegeben, der uns erfüllt mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Dort, wo Ermutigung in unser Leben hineinkommt, und ich muss keine Umfrage machen, ich weiss es von mir selber, so sicher wie es geregnet hat heute, so sicher kommt Ermutigung in unser Leben. Wenn das Ziel ist, ein ermutigungsfreies Leben zu führen, das wird schwierig, Leute. Das wird extrem schwierig. Das ist wie wenn du einem Kind würdest sagen, schaust, dass du nie im Leben das Knie aufschlägst. Ausgeschlossen. Wir müssen lernen, mit der Ermutigung richtig umzugehen, die in unser Leben hineinkommt. Weil sie wird kommen, ich kann euch sagen, alle Männer Gottes und Frauen Gottes haben Ermutigung in ihrem Leben. Sogar Jesus Christus. Ich denke an den Garten Gethsemane, wo er sich so allein gefühlt hat. Und die Jünger, seine besten Freunde, haben es nicht geschafft, eine Stunde lang mit ihm wach zu sein. Immer sind sie wieder eingeschlafen. Und er hat den Tod vor Augen gehabt. Und er hat wollen aufgeben. Aber dann hat er gesagt, Vater, wenn es dein Willen ist. Also nein, eigentlich hat er gesagt, er will gerne den Kelch vorübergehen lassen. Aber ich sage es jetzt, interpretiere es anders. Er hat gesagt, Vater, wenn es dein Willen ist, dann nehme ich auch den bitteren Kelch für dich. Jesus war entmutigt. Der Mose war entmutigt. Der Abraham war entmutigt. Die Sarah war entmutigt. Der Petrus war entmutigt. Der Johannes war entmutigt. Die Jünger waren entmutigt. Der Jakobus war entmutigt. Es ist ganz normal. Aber ich sage euch etwas heute Morgen, liebe Freunde und alle Online-Hörer, ihr seid gesegnet. Ihr seid gesegnet. Eine Entmutigung ist simpel und alleine ein Stegentritt in ein höheres Level von der Freude. Wenn wir das heute Morgen erkennen, dass eine Entmutigung ein Leiterli ist in eine neue, grössere, stärkere Realität, wo es das Problem gibt, wo das Problem, das du gerade eben besiegt hast, nicht mehr gibt, dann bist du unbesiegbar in Gott. Verstehst du? Wenn nicht einmal der Teufel mehr dich kaputt machen kann, was wird dann noch passieren in deinem Leben? Amen? Amen. Wenn du erfolgreich sein willst als Diener Gottes, musst du lernen, Entmutigung überwinden. Weil so sicher, wie der Abend und wieder der Morgen kommt, kommt Entmutigung in dein Leben hinein. Weil am Elia ist das passiert, und zwar Gottes sagt, Elia ist ein Mensch wie du und ich. Also haben wir auch die gleichen Probleme. Ich will mit euch die Geschichte anschauen. 1. Könige 19. 1. Könige 19. Und die haben wir schon angeschaut, weil der Elia, der hat ja den grossartigen Sieg gehabt über Baalspriester. Er hat einen riesen Sieg gehabt. Er hat den absoluten gigantischen Wettkampf gegen alle Götzen im Land gewonnen. Er ist nämlich alleine als Diener vom Jehova ist er angetreten gegen sämtliche Götzendiener und Propheten in ihrem Land, falsche Propheten im Land Israel. Und er hat gesagt, wir machen einen Wettbewerb. Beide bauen einen Altar. Ihr Baalspriester baut einen Altar und ich baue einen Altar. Und wir opfern ein Tierchen. Opfern. Und auf den Altar, wo Gott sein Feuer fällt, Feuer fallen lässt, der ist der wahre Prophet. Er hat das gemacht. Und die Baalspropheten haben sogar noch einen kleinen Vorsprung gehabt. Die haben morgen früh schon anfangen. Sie sind tanzt und sind in die Ekstase gekommen. Sie haben sich selber geritzt. Sie haben alles gemacht, um ihren Götzen zu beschwören. Aber das Feuer ist nicht vom Himmel gekommen. Als der Elia dann gekommen ist, hat er noch Wasser darüber gegossen. Und dann hat er am Schluss zum Vater im Himmel gebetet. Und das verzehrende Feuer ist vom Himmel runtergekommen und es war entschieden, wer das Duell gewonnen hat. Nämlich der Elia. Im Anschluss hat er, und das klingt brutal für unsere Ohren, aber so war es halt damals, hat er die 400 Propheten runtergemetzelt. Und er hat einen kompletten Sieg errungen. Es ist einer der gigantischsten Siege, den ein Mensch je errungen hat, alleine. Wir können auch den David noch gegen den Goliath aufführen und noch ein paar andere. Aber was der Elia da erlebt hat, in der Kraft vom Heiligen Geist, ist absolut gewaltig. Das ist wie wenn du ins Bundeshaus hineingehst und wir machen es jetzt unblutig. Und du bist irgendwo im Nationalrat und es ist irgendeine Debatte über irgendein Thema. Und du stehst auf und gibst ein kurzes Zeugnis von Jesus Christus. Und in dem Zeugnis hinein fällt das Feuer auf alle Abgeordneten. Und sie fallen auf den Boden und tun Buss für sich selber, für ihre Familie, für Generationen. Und sie entscheiden sich jetzt, wenn wir unser Land wieder so regieren, wie es Gott gefällt. Ist etwa in dieser Dimension. Einfach absolut gewaltig. Gott hat sich gezeigt. Gut, der Elia hat einen riesen Sieg errungen. Nachher heisst es da, Ahab berichtete Isabel, das ist die Frau vom König, Ahab war der König, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Und dann müsst ihr sehen, zu dem Zeitpunkt, nach einem grossen Sieg, ist man was meistens? Erschöpft. Er war müde gewesen, der Elia. Er hat nicht mehr mögen. Er hat eigentlich wollen heim gehen duschen und mit seinen Prophetenjüngern feiern und schlafen gehen. Übernickt. Übernickt. In diese Situation kommt Isabel und sagt zum Ahab, also zum Boten, er soll ihm ausrichten, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Als nächstes, was ist passiert? Es ist eine schlechte Nachricht zum Elia gekommen. Ein Sieg, im Siegestämmel war er, er war ein bisschen müde und dann kommt die schlechte Nachricht. Und ich weiss nicht, wie es bei deinen Entmutigungen geht, ich kann mich total identifizieren mit dem. Und zwar ist es egal, ob es privat ist, in deinem Geschäftsalltag, in deiner Familie, in deinem Dienst, in der Kirche, im Sportclub, wo auch immer. Eine Entmutigung nimmt meistens den Anfang durch eine schlechte Nachricht. Und zwar eine, die du nicht einkalkuliert hast. Schau dir, was ist die Reaktion von Elia. Er flüchtet, da packte Elia die Angst. Darum habe ich den Vers an Anfang gestellt. Gott hat uns nicht einen Geist von der Furcht gegeben. Gott hat dir keinen Geist von der Furcht gegeben, sondern von der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und da ist ein anderer Geist in Elia reingekommen. Nämlich der Geist von der Angst und von der Entmutigung. Und als nächstes ist er davon gerannt und er floh nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener zurück, der ihn bis dahin begleitet hatte. Ein klassisches Beispiel, ein Sieg, eine Erschöpfung, eine schlechte Nachricht, Angst, Entmutigung und dann rennt er davon. Und das musst du dir jetzt mal vor Augen führen. Er hat 400 Baals-Propheten besiegt. Er hat alle Götzendiener in seinem Land ausgelöscht. Er hat gesehen, wie Gott das Feuer vom Himmel fallen lassen hat. Und dann sagt eine Frau, eine kleine Mucke, sagt zu ihm, und übrigens, morgen um diese Zeit bist du tot. Und alles kracht in ihm zusammen. Und er kommt Angst über, er flüchtet und es geht sogar noch weiter. Am Rand der Wüste lässt er seinen Diener zurück. Allein wandert er einen Tag weiter bis tief in die Wüste hinein. Er geht in die Isolation hinein. Er geht in die Isolation und nachher sagt er, Herr, ich kann nicht mehr, stöhnt er, lass mich sterben. Er ist in der Depression. Kannst du dich identifizieren mit der Kraft von der Ermutigung? Ich gehe davon aus, jeder, der das schon mal erlebt hat, weiss, genau so läuft es ab. Du bist total locker unterwegs, alles ist bestens, du bist ein Jahr in einem Sieg hinein. Vielleicht bist du ein bisschen erschöpft, bist nicht gefüllt ganz mit Gott, aber eben, was willst du sagen, wenn du 3 Tage lang gekämpft hast, solltest du dann ausgeschlafen sein, geht ja gar nicht. Dann kommt eine schlechte Nachricht, oder ich will es mal allgemein sagen, etwas in deinem Leben, das Kraft hat, dich zu verletzen. Zu verletzen. Der Elia war nämlich persönlich verletzt. Das werden wir später noch sehen. Er war verletzt, dass sein Kampf nie aufhört. Das hat ihn verletzt. Er ist Gott gegenüber verletzt. Er hat gesagt später, schau, jetzt habe ich doch alles gemacht, was du von mir hast wollen. Und jetzt jagst du mir noch mal eine auf den Hals. Ich kann nicht mehr. Bei mir, Ermutigung läuft immer über Verletzung. Es passiert etwas, das ich nicht gerechnet hätte. Das ich gemein finde. Das ich unfair finde. Und es ist immer etwas, das ich nicht vorausgesehen habe. Als Pastor bist du weise und du weisst, nicht jeder ist dir wohlgesinnt. Es kann dir immer mal einer etwas hart an den Kopf sagen, das ist okay. Ich bin auf das eingestellt. Und ich bin entspannt. Aber die Entmutigung passiert dort, wo ich mich in Sicherheit wähne. Wo ich nichts Böses denke und plötzlich, bumm, aua. Und dann fühle ich mich verletzt. Ich reagiere nicht mehr im Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit, sondern es kommt ein Geist von der Entmutigung in mich hinein. Und ich will flüchten. Wie ist es bei dir? Kannst du das Muster erkennen? Weil ein Teil vom Sieg über die Entmutigung ist, dass du das Muster kannst erkennen und weißt, wie das abläuft. Darum frage jetzt mal kurz, ist das plausibel? Könnt ihr das nachvollziehen? Der allergrößte Teil kann das. Am Schluss landest du in der Depression. Und ich kann dir sagen, dass die Entmutigung ist, bei den Christen noch ein kleines Problem verglichen bei den Menschen, die Gott nicht kennen. Es ist ein kleines Problem. Bevor ich Gott kennt habe, bin ich ständig auf der Flucht, Isolation, Depression. In den untersten 3 Dingen habe ich mich bewegt. Innerlich. Ob man das gegen aussen gemerkt hat oder nicht, ist eine zweite Frage. Klar lernt man auch, eine Maske aufzusetzen. Und es tut, wenn alles in Ordnung ist. Aber innerlich, Flucht, Isolation, Depression, Der grösste Teil der Menschen lebt in diesem Schema hinein. Und bei uns Christen ist es Gefahr, dass wir in das hineinkommen. Es ist aber nie der Gottes Wille und wir müssen radikal gegen das aufstehen. Was ist nachher weiter passiert? Er ist dann geschlafen, hat wollen, oder er sagt, lass mich sterben, irgendwann wird es mich sowieso treffen, meine Vorfahren und so weiter, wie meine Vorfahren, warum nicht jetzt? Depression. Er steckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. So cool, he? Er sagt, jetzt lange ich schlafe, ich will sterben. Fertig, Schluss. Decke über den Kopf, nach mir die Sinnflut. Und jetzt kommt etwas ganz Cooles. Und da siehst du jetzt die Liebe von Gott zu dir. Bei dir ist es nicht anders. Das Ziel ist, dass du gar nicht erst in die Entmutigung reinfällst. Einverstanden? Es ist nicht Gottes Wille, dass du in die Entmutigung reinlandest. Obwohl es Fallen für Entmutigung in deinem Leben gibt. Verstehen wir uns richtig? Nur weil der Elia in der Entmutigung gelandet ist, heisst es nicht, das ist ein gutes Beispiel. Es ist ein schlechtes Beispiel. Wir können ihn nicht kritisieren, weil wir laufen nicht auf seinem Level. Aber so aus dieser Perspektive müssen wir sagen, eigentlich Elia, dort an dem Punkt hast du einen falschen Geist in dein Leben reingelassen, sonst wäre dir das nicht passiert. Einverstanden? Die Bibel ist einfach ehrlich und sagt, was passiert. Sie redet über Stärken und Schwächen. Wir dürfen aber nicht uns verwechseln und sagen, ja, sogar der Elia ist depressiv geworden. Also klag du mich nicht an. Ich will jetzt auch meine Depression. Ist falsch verstanden? Die Bibel lehrt uns über die Fehler der Menschen, auch über David seinem Ehebruch und seinem Mordschlag, damit wir nicht das Gleiche machen. Versteht ihr? Und das ist unser Vorteil am Elia voraus. Wir können aus seinen Fehlern lernen. Ist es nicht ein Sagen? Aber jetzt kommt Gottes starke Hand. Also er hat einen Schlaf verloren, oder? Ein Moment. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand ihm bei und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Gott gibt ihm neue Kraft. Er hat dann das Küchli gebacken, der Engel. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, iss, befahl er ihm. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf und aß und trank, das mal richtig. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Horeb, dem Gottesberg, kam. Das habe ich verwechselt. Zuerst kommt das Essen und dann kommt Kraft. Aber ist ja klar. Es ist ja stark, wie Gott sich um dich kümmert, wenn du in die Entmutigung hinein bist. Er lässt dich nicht dort. Er will dich rausholen. Er rüttelt dich wach und sagt, hey Kind, wach auf. Iss mal etwas. Iss mal etwas. Vielleicht sagt er, gang im Wort Gottes lesen. Lass eine gute Predigt. Lüt einem Freund an. Wirk gestärkt. Und dann, wenn die Stärke reinkommt, dann kommt Kraft rein. Weil Gott ist mit dir noch nicht fertig. Auch wenn du entmutigt bist, das heisst nicht, dass du jetzt dich pensionieren lassen. Gott hat noch einen Auftrag für dich. Darum ist es so wichtig, dass du wieder Kraft bekommst und deine Entmutigung abschüttelst. Weil du bist eine mächtige Waffe in Gottes Hand. Was wäre gewesen, wenn der Elia jetzt an dem Punkt aufgegeben hätte? Wir hätten nie einen Elisa gehabt. Wir hätten viele Sachen nicht gehabt. Und so ist es auch in deinem Leben. Deine Entmutigung ist nur ein Störfaktor. Gott will, dass sie du abschüttelst, so schnell wie möglich. Schau es als etwas Eckliges, Grusiges, Kleberiges, Störendes, Stinkiges Zeug in deinem Leben an, wo du nicht eine Sekunde Körperkontakt, geschweige denn Kontakt mit deiner Seele machst. Die Haltung müssen wir haben. Schau, ich bin extrem schmerzempfindlich und ich habe es euch am Anfang gesagt, mich tüpft es immer wieder mit der Entmutigung. Aber ich bin natürlich wachsam. Und ich sage dem, Intelligenz bedeutet ja, dass man aus Fehlern lernt, oder? Also ein intelligenter Roboter, wenn er 2-3 Mal in die Wand hineinläuft, dann merkt er nachher, dass dort die Wand ist und läuft nicht mehr anders durch. Und so sollen auch wir intelligent sein. Und wenn du wie ich schmerzempfindlich bist und nicht gerne dich verletzen lässt und nicht gerne auf dich rumtrampeln lässt, dann reduziere es auf das absolut nötige Minimum, indem dass du Entmutigung früh erkennst und gerade abschütteln tust. Ich sage, du bist der grösste Masochist, wenn du in der Entmutigung lebst. Depressive Menschen, ich habe höchsten Respekt, ich will deine Leidensbereitschaft, aber nicht für deine Depression, weil ich sie auch mal hatte, sondern ich will sie für Christus haben. Versteht ihr das? Ich meine, Medizin würde mich steinigen für das. Weil das ist ja ihr grosses Business, Pillen verkaufen, oder? Also dürfen wir nichts gegen depressive Menschen sagen. Das sowieso nicht, aber auch nicht gegen Depression. Ist aber vom Teufel. Ist vom Teufel, der Mensch kommt nicht mit einer Depression auf die Welt. Also soll er auch glücklich durchs Leben gehen können. Und wir im Westen sowieso. Wir haben ja keine Hungersnot und nichts, keinen Krieg, gar nichts. Wir sollten die sein, die den ganzen Tag Lieder singen. Lass es nicht zu, dass du in dieser Ermutigung hängen bleibst. Du tust niemandem einen Gefallen, weil du wirst deinen Auftrag nicht mehr ausführen können und du fehlst. Verstehst du? Du fehlst im Reich Gottes, wenn du eine Depression hast. Weil du bist unbrauchbar geworden, entmutigt, kraftlos, liegst am Boden und du bist das Zentrum dieser Welt. Und das war nie so gedacht gewesen. Also, er hat gegessen, er hat Kraft bekommen und nachher ist er weitergegangen. Und dann hat Gott ihm gesagt, er ist in eine Höhle gegangen, dann zum Übernachten. Ist immer noch entmutigt gewesen, übrigens. Hat wieder angefangen zu klagen. Und das ist halt einfach so. Entmutigung ist schwierig zum Überwinden. Und Elia hat eine tiefe Entmutigung gehabt. Und dann sagt er da der Elia: Ach Herr, du großer, allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Nachdem er 40 Tage, 40 Nächte durchgelaufen ist. Also er hat schon etwas wieder erlebt gehabt, aber hat nicht gelangt. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nun bin ich übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Das ist eben die Transparenz. Und für das müssen wir euch extrem ermutigen. Tun wir nicht schlechte Gefühle wegstecken. Das wäre falsch. Tun wir nicht ignorieren und sagen, mir geht's gut, dabei bin ich innerlich am Weinen. Das ist nicht so gedacht. Es ist wichtig, dass wir zu unseren Gefühlen stehen. Wenn dich etwas verletzt hat, steh dazu. Weil du für etwas entmutigt worden bist, steh dazu. Versuch nicht, eine starke Mann zu spielen im falschen Moment. Weil wenn du nicht an dich herankommen lässt, kann Gott dich gar nicht trösten. Versteht ihr, was der Elia gemacht hat? Er war einfach ehrlich zu Gott. Er hat sich nicht gerechtfertigt für seinen Gemütszustand, was bei uns vielleicht manchmal das Problem ist. Dass man halt schlecht drauf sein. Also ich weiss jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber früher ist mir das oft begegnet. Leute, die einfach das Recht hatten, zum hässig zu sein. Das Recht, zum depressiv zu sein. Das gibt es nicht. Also ist es Menschenrecht, ja, okay, aber kein Gottesrecht. Der Elia ist aber dazu gestanden, dass ihm schwer gefallen ist. Und dann hat Gott ihm gesagt, komm aus deiner Höhle heraus. Ist auch wieder ein cooler Satz, oder? Komm aus deiner Höhle heraus. Und tritt vor mich hin. Zeig dich mal, Elia, komm. Steh mal vor mich an. Zweimal miteinander reden. So hat Gott mit dem Elia geredet. So redet er auch mit dir, wenn du dich verkrüchst. Sagt Gott, komm aus deiner Höhle raus und steh mal da hinten. Zweimal reden. Und dann sagt Gott zu ihm, denn komm und tritt aus seiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Gott hat dem Elia eine einzigartige Begegnung geschenkt. Und dann kommt die Geschichte, wo zuerst ein Donner, ein Sturm gekommen ist, nachher ein Erdbeben und am Schluss ein Säuseln. Und im Säuseln inne hat Gott gewohnt. Und der Elia hat Gott gesehen. Eine Begegnung mit Gott. Das ist das, was ihn schlussendlich wirklich geheilt hat. Weil nachher lesen wir weiter. Er klagt dann einmal und sagt, denn sie haben den Bund gebrochen, deine Altäre niedergerissen, ist wie eine Platte. Er bringt immer die gleiche Platte, oder? Und nun bin ich übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Das ist seine Platte, das ist die Platte vom Entmutigten. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Er hat gesagt, das ist jetzt gut, Elia, wir haben es gehört. Ich habe dich gestärkt, ich habe dir Fug gegeben, du hast eine Begegnung gehabt, er gibt dir einen neuen Auftrag, kommst auf neue Ideen. Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Weiter nach Damaskus, salbe dort Hazael zum König von Syrien, dann salbe Jehua, den Sohn Nimisch, zum König von Israel und schließlich Elisa, den Sohn Naschaft aus Abel Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Das ist schon cool. Und so fährt Gott auch mit dir. Irgendwann, nachdem er dir alle Liebe-Tricks und alles gezeigt hat, sagt er, so, jetzt ist im Fall gut, jetzt nimmst du dein Brett, gehst und nimmst den nächsten Auftrag. Einverstanden? Bist du bereit, auch für dich redet? Das holt dich raus. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Jetzt sagt nämlich Gott zum Elia am Schluss, aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, also er sagt, was er alles wird Gericht üben, alle, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Mit anderen Worten, der Elia hat eine totale Fehlinformation gehabt die ganze Zeit. Er war nämlich nicht alleine gewesen, sondern es sind 7000 mit ihm gewesen. Und jetzt möchte ich noch mal rasch eine Folie zurück. Und ja, seht ihr, das Problem ist das, je weiter dass du wegkommst von Gott, der Angst, der Geist von der Angst und Entmutigung reinlässt, flüchtest, isolierst und depressiv wirst, je weiter wegkommst du von der Realität und von der Wahrheit. Und die Wahrheit wird verdrüllt in deinem Kopf. Und du denkst am Schluss, hat er wirklich tatsächlich gedacht, ich bin alleine. Aber die Tatsache war, zu jedem Zeitpunkt war er nicht alleine und es waren noch 7000 andere gottesfürchtige Menschen im Land gewesen. Gehen wir eins führen wieder, eine Folie führen. Also da haben wir eigentlich die Geschichte vom Elia, der Abstieg und wieder der Aufstieg. Und mir ist das Thema so extrem wichtig, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe und ich weiss, es ist bei dir nicht anders. Wenn du Gott dienst, dann ist das Wichtigste, dass du lernst, mit Entmutigungen umzugehen. Weil sie sind wirklich etwas vom Heimtückischsten, was dir im Leben passieren kann. Wer hätte gedacht, dass der Elia nach dem gewaltigen Sieg so tief fallen kann und will sterben? Wer hätte das gedacht? Niemand von uns. Aber es ist passiert und das ist eine Realität. Und darum müssen wir besonders, besonders wachsam sein. Und ich möchte euch den Weg zeigen, wie du den Sieg kannst in Anspruch nehmen kannst, den Jesus für dich errungen hat. Das sind 4 Punkte. Jetzt kommt gerade die nächste Folie. Klack. Number one. Erstens ist, sei vorbereitet auf die Entmutigung. Ich sage dem, lebe intelligent. Sie wird dich immer wieder verwünschen. Aber nicht immer die gleichen. Ich meine, dass der Elia so weit gekommen ist, bedeutet, dass er jenste Entmutigungen überwunden hat. Dass er überhaupt den Kampf gegen die Baalspriester gewonnen hat. Bedeutet, dass er da schon in der obersten Liga spielt. Aber gleich ist ihm wieder passiert. Und ich bin ganz, ganz sicher, er wird auf dem Weg auf Damaskus sich überlegt haben und sagen, das nächste Mal, wenn das eklige Gefühl wieder raufkommt, von der Angst und von der Furcht, werde ich direkt zu Gott gehen. Ich werde es anders machen. Der erste Schlag von der Entmutigung trifft dich immer dann, wenn es du am wenigsten erwartest. Und wenn du das mal weißt, dann bist du eigentlich auch wieder entspannt. Ist nicht so? Aber wir müssen es wissen. Wir müssen wissen, dass der Teufel kein Gentleman ist und nicht warten, bis du genug Kraft hast, bis er dich runterschlagen kann. Sondern er wird dich dann und von hinten runterschlagen, wenn du es am wenigsten erwartest, weil er ganz genau weiss, du wirst liegen bleiben, er wird auf dich rumtrampeln und er wird dich auslachen wegen einer lächerlichen Entmutigung. Dem, wo das ein paar Mal passiert ist wie mir, der wird vorbereitet sein. Ich sage nicht, dass es immer klingt, aber ich spüre in mir das Gefühl von der Entmutigung. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, hat mich der Herr einfach vorbereitet. Letzte Woche war für mich schrecklich. Eine schreckliche Woche. Wirklich, ich konnte hinsitzen, wo ich wollte. Es hat einfach getatscht. Und ich habe nicht immer gut reagiert. Ich habe es nicht geschnallt. Und dann am Abend, am dritten Tag habe ich Anita das erzählt und gesagt, hey, irgendwie bin ich da im Hagel rein. Und dann sagt sie zu mir, aber Hans, du hast doch den Traum gehabt letzte Woche, wo die Steine auf dich runtergekommen sind und du einfach so locker drüber gekumpelt bist. Wo ist das jetzt? Ah ja! Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Und ich kann euch sagen, nachdem mir das klar geworden ist, dass ich einfach da jetzt in einer kleinen Testphase laufe, habe ich mich schon gefreut auf die nächste Entmutigung. Uns ist nicht lang gegangen, gell, Anita? Also, Anita hat mir dann extra einen eingebaut. Ich habe gesagt, test mich! Ich will siegreich sein! Und jetzt hat sie einen Triumph. Weil immer, wenn etwas ist, dann ist es ein Test und ich muss siegreich sein. Sie lacht. Das ist ja so. Das meine ich mit vorbereitet sein auf die Entmutigung. Erkennen, was abläuft. Und plötzlich kommst du eine total andere Einstellung über. Vorbereitet sein bedeutet auch, die Entmutigung entlarven. Da ist es wichtig, dass du dich selber kennst. Dass du Zugang hast zu deiner Gefühlswelt. Dass du weißt, was in dir passiert. Wenn ich beschreibe die Entmutigung jetzt mal als etwas Bitters. Mögt ihr euch erinnern, als Kind, wenn man brüllt hat, dann hat man doch nachher so einen bitteren Geschmack irgendwie, oder? Hat er auch gehabt? Nicht, hä? Ich habe bittere Tränen. Auf jeden Fall, jedes Gefühl hat doch irgendeinen Geschmack oder hat irgendeine Eigenheit, irgendetwas, das deine Seele wieder erkennen kann. Und Entmutigung hat das auch in meinem Leben. Und mein Ziel ist es, dass es so gut zu erkennen, dass wenn es wirklich hineinkommt, dass ich dann nachher mit Weisheit reagiere, die nächsten Punkte, die wir anschauen. Also unbedingt wichtig, deine Gefühle kennen. Dass du weißt, was in dir abläuft. Damit du nicht ein Opfer wirst von deinen eigenen Gefühlen. Was so oft und so schnell passiert, weil man sieht es ja nicht. Man sieht ja seine eigenen Gefühle nicht und trotzdem haben sie die grösste Macht. Also die Bibel sagt, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also müssen wir lernen, unsere Gefühle zu identifizieren und so ein bisschen wie ein Spürhund voraus und sagen, ah ja genau, das kenne ich doch, was muss ich machen? Genau. Gerade noch knapp gerettet worden. Versteht ihr, was ich rede? Eine weitere Vorbereitung gegen Entmutigung, logischerweise sehr erholt. Das ist der Freipass, um wirklich dich mal zu erholen. Sehr erholt. Acht auf den Sabbat, was immer das auch bedeutet. Aber Gott hat es vorgesehen, dass du nicht immer auf 180 laufst. Sabbat muss nicht am Samstag sein. Aber Sabbat ist eine Ruhezeit, wo du dir nur Zeit nimmst für Gott. Wo deine Erholung Gott ist. Die Stille. Sei es ein Spaziergang, sei es Wort Gottes, sei es. Aber deine Erholung ist Gott. Deine Freude ist Gott alleine. Und wir brauchen das mindestens, ich sage jetzt mal, einen Tag in der Woche. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ist ein höchstes Ziel. Aber eigentlich bräuchten wir es. Aber wenn du schon nur 3-4 Stunden hast oder einen Nachmittag in der Woche, und du weißt, meine Erholung ist Gott. Und du hast das, den Segen, dass du kannst dich bei Gott andocken und dich fühlen lassen. Wie ein Tankwart, wenn sie mit den grossen Automaten kommen, mit den grossen Lastwagen und die Zapfsäulen wieder auffüllen. Wenn du die Gabe hast, wenn du den Lebensstil hast, dann hast du eine super Grundlage zum erholten Lebensstil. Sei reich ernährt mit dem Wort Gottes. Wenn du dich nur knapp ernährst, sei es, weil du keine Zeit hast. Und das ist natürlich eben gerade das Problem, wenn du im Dienst stehst, alles läuft super, tak, tak, tak. Am Schluss hast du keine Zeit mehr zum Bibel lesen. Und dann hast du Mangelerscheinung. Und einer, der Mangelerscheinung hat, kann einfach schneller verwünscht werden. Also sei reich, reich genährt mit dem Wort Gottes. Die Leute fragen mich, wie lange muss ich in der Bibel lesen? Bis du satt bist. Bis du satt bist. Die einen haben nicht einmal Hunger. Das heisst, lies so lange, bis du Hunger hast. Und dann lies, bis du satt bist. Verstehst du? Vielleicht musst du wirklich mal 2-3 Stunden das Buch in die Hand nehmen und sagen, jetzt nur das. Studieren, bitte um Offenbarung. Dann kommst du Hunger rüber, willst du es nicht mehr weglegen. Und nachher merkst du, jetzt bist du gesättigt. Und dann ist das Wort Gottes in dir rein. Und dann bist du satt. Das ist eine Prävention. Sei auch reich gesättigt mit der Gemeinschaft, mit dem Heiligen Geist. Dass du dir zur Angewohnheit machst, mit dem Heiligen Geist schlafen gehen. Mit dem Heiligen Geist aufstehen, mit dem Heiligen Geist arbeiten gehen, mit dem Heiligen Geist deinen Alltag zu bewältigen. In der Kraft vom Heiligen Geist. Sei reich ernährt. Das ist eine super Vorbereitung gegen Entmutigung. Dann, der nächste Punkt ist, richte deine Augen auf Jesus, was wird auch anders sein? Im Galater 1,6 heisst es, tut der Paulus die Gemeinde kritisieren, weil sie gesetzlich geworden ist. Und er sagt zu den Galater, hey, schau mal, im Geist haben wir es angefangen, im Fleisch wollen wir es vollenden. Und das heisst übersetzt, Ihr habt es mit einer guten Methode angefangen, aber jetzt haben die Methode gewechselt und es wird nicht mehr funktionieren. Das ist genau der Punkt, wo die Angst reinkommen ist und nicht der Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit regiert, sondern der Geist von der Schwachlosigkeit, vom Selbstdrüllen und von der Undiszipliniertheit, zum Beispiel. Also, wenn eine Entmutigung in dein Leben reinkommt, musst du im gleichen Geist weitermachen, wie du vorher siegreich gewesen bist. Also, für mich bedeutet das, ich muss irgendein Beispiel aus meinem Alltag rauspflücken. Wenn irgendjemand Neues in die Gemeinde reinkommt, oder? Und ist ein Zeitchen da. Und er lernt uns kennen. Dann hat die Person alles Anrecht zum Fragen stellen. Oder uns auch hinterfragen. Und es passiert in einem guten Geist. Und Kritik. Und warum machen wir das? Und selbst und dieses und jenes. Und auf das bin ich vorbereitet. Verstehst du? Auf das bin ich vorbereitet. Ich weiss es. Und es ist richtig. Aber wenn plötzlich an einem hellheiteren Tag ich von der Bühne runterkomme und ich mache es wie immer und jemand, der mir sehr nahe ist, Susi zum Beispiel, ist nie passiert, würde mich total in Frage stellen und sagen, Hansi, wie hast du das nur heute so machen können? Das war total falsch. Dann hat doch das ganz andere Kraft, als wenn irgendjemand da reinläuft und sagt, hey, also, da bin ich auch nicht sicher mit euch, kann ich glaube nicht identifizieren. Dann kann ich das locker wegstecken. Aber ich konnte das erste locker wegstecken, weil ich die richtige Einstellung hatte. Liebe hatte ich. Ja, du darfst doch denken, was du willst. Und wenn du es willst, kann ich es dir erklären. Und vielleicht kann ich dich gewinnen und vielleicht nicht. Aber dann bei der zweiten Person angenommen, habe ich eine Erwartung. Und ich reagiere nicht mehr im gleichen Geist und es verschnetzelt mich. Versteht ihr, was ich meine? Darum, tun wir alles im gleichen Geist behandeln. Tun wir nicht sagen, ja, da ist alles in Ordnung, da ist kein Problem, kein Problem, kein Problem, sondern tun wir immer in der Kraft vom Heiligen Geist sein. Auch in der Beziehung, auch am Arbeitsplatz, überall. Immer wie wenn es das erste Mal wäre. Das bedeutet, dass du deine Augen auf Jesus richtest, in jeder Situation. Und nicht denkst, oh ja, das habe ich ja schon eingekauft, das ist kein Problem. Weil genau dort wird es passieren. Sondern wenn so eine Person jetzt kennt, das ist jetzt nicht der Fall, aber angenommen, Susi wäre jetzt auf mich gekommen, dann müsste ich in der gleichen Liebe, Rücksichtsnahme und Geduld reagieren, wie wenn irgendjemand reinläuft und versucht, mich zu kritisieren. Versteht ihr? Und das ist in deinem Leben genau das Gleiche. Du musst immer bei Null anfangen. Immer bei Null anfangen. Du darfst nichts voraussetzen. Und aus dem Nullstadium mit Jesus Christus wirst du jedes Problem gleich locker lösen. Aber es ist schwierig, Leute. Aber wir lernen es. Einverstanden? Wir gehen durch. Weiter gehen wir. Der dritte Punkt ist, bitte Gott um Weisheit. Das ist mehr, wenn du schon in der Entmutigung hängst. Letzte Woche war ich in dem Fall hinein. Und die Entmutigung merke ich persönlich an dem, dass ich mich nicht mehr noch um einen Punkt drülle, der jetzt gar nicht wichtig ist. Also ich mache irgendetwas, bin in Gedanken dran und plötzlich schwappe ich zurück zu irgendeinem Problempunkt und drülle wie eine Spirale mich im Kreis. Und dann weiss ich, da ist eine Entmutigung drin. Was ich dann in so einem Fall mache und was immer wirkungsvoll ist, ich bitte Gott um Weisheit. Und da haben wir einen Bibelvers, Jakobus. Wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Und da habe ich gerade letzte Woche das Zeugnis gehabt. Ich hatte am Montag eine Entmutigung gehabt. Ich hatte eine Gebetsnacht gehabt, das heisst, ich habe 4 Stunden gebetet. Ich hatte am Dienstag Glory Train gehabt, das heisst, ich war wirklich beschäftigt gewesen, unterwegs. Und am Dienstagabend habe ich immer noch das Problem gedacht. Ich bin am Mittwochmorgen verwacht und es war immer noch da gewesen. Das ist krank, oder? Das hat mir so viele Ressourcen geraubt. Aber ich habe die ganze Zeit Gott um Weisheit gefleht. Herr, hilf mir! Ich will meine Ressourcen, meine Gedanken, ich will das nicht verschenken, ich will mich nicht versündigen, ich will nicht auf dem falschen Dampf verlaufen, ich brauche deine Weisheit. Am Mittwochmorgen, am Viertel ab 9 Uhr, macht es Klick! Und ich habe die Weisheit von Gott bekommen. Und er hat gesagt, schau, so kannst du es lösen. So musst du vorgehen. Und dann war das Problem gelöst gewesen. Versteht ihr? Es war einfach gelöst gewesen. Weil Gottes Weisheit ist in mein Leben reingekommen. Und die Möglichkeit hast auch du, wenn du jetzt in einer Entmutigung bist. Lass nicht los, bis Gottes Weisheit hast. Ich habe mir dann überlegt, was wäre jetzt gewesen, ich hätte das nicht gemacht. Und dann wären noch zwei, drei andere Sachen dazugekommen. Irgendwann bist du ja wirklich ein Müllschlucker. Dann lässt du das Leben, dann tätst du das wirklich nur um die Ohren. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist ja so. Und darum müssen wir unbedingt Gottes Weisheit empfangen, um unsere Probleme zu lösen. Der letzte Punkt ist, empfang den Sieg von Jesus Christus. Und da bitte ich schon mal die Band wieder auf die Bühne, weil wir wollen jetzt wirklich in den Sieg hineingehen. Gott hat mir das Bild gezeigt von einem Bogen. Und ich glaube, wir sind in Gottes Augen wie ein Pfeil und Bogen, wo er seine mächtigen Pfeil abschießt. Du bist eigentlich eine Waffe in Gottes Hand. Aber wenn der Bogen gespannt wird, tut es weh. Einverstanden? Es ist für mich, wenn ich jetzt so überall schaue, Gitarre, ist eigentlich das Gleiche. Wenn die Gitarre stimmt, habe ich immer Angst, das putzt jetzt gerade die Seite. Aber du musst es machen, sonst ist der Ton nicht richtig. Und E-Seite ist halt kein E, wenn sie nicht genau gespannt ist, wie ein E muss gespannt sein. Und so bist du auch in Gottes Hand, ein Pfeil und Bogen oder eine Seite, wie du auch immer nennst. Und Gott muss dich spannen, du brauchst eine gewisse Spannung in deinem Leben, damit du wirkungsvoll bist. Und die gewisse Spannung, die tut weh. Die tut weh, weil man sucht das ja nicht. Aber es gehört einfach zum Leben. Es gehört zum Jüngersein, dass wir uns spannen lassen von Gott. Und es heisst auch in seinem Wort, dass er den gebrochenen Halm, Schilfrohr, nicht knicken wird. Sondern wie bei Elia wird er dir begegnen und er wird dich stärken, und du wirst von Sieg zu Sieg gehen. Und mit dieser Botschaft, die wir da jetzt eigentlich gehört haben, ist die richtige Antwort, die wir jetzt Gott geben wollen, ist, wir wollen unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wir wollen das innerlich noch einmal durchgehen. Jetzt. Ich bitte um ein Instrumental zum Einstieg. Wir lassen das da und wir fragen Gott, wo habe ich die Abzweiger verpasst? Vielleicht kannst du auch noch mal die anderen zwei Folien dann kurz einspielen. Einfach ein paar Minuten, ein paar halbe Minuten. Dass wir nochmal mit dem Heiligen Geist durchgehen und sagen, aktuell, wenn eine Entmutigung in meinem Leben ist, wo ist es passiert? Und was ist die Lösung raus? Und ich kann dir garantieren, Ermutigung kommt in dein Leben. Susi hat heute Morgen ein Bild gehabt, Psalm 23, was heisst, ich will dir den Tisch decken im Angesicht von deinen Feinden. Ist das nicht cool? Gott möchte das dir ein Morgen servieren im Angesicht von deinen Feinden. Und die Feinde sind keine Menschen, logischerweise, sondern das sind finstere Mächte, die dir das Leben verderben wollen. Und Gott will dir einen reich deckten Tisch geben. Und das wollen wir jetzt reingehen im Geist. Und mein grosser Wunsch ist, dass jeder von uns kann das umsetzen in seinem Leben. Und dass, wenn das nächste Mal eine Ermutigung in dein Leben reinkommt, dass du bereits wieder einen Schritt weiter bist. Und auf einer höheren Stufe kannst du dem begegnen. Halleluja. Vater, ich bitte dich wieder um dein Reden jetzt. Wir leiden oft unter Ermutigung auch bei uns in der Kirche. Durch den Arbeitsplatz, durch die Familie, den Dienst, durch uns selber. Ich bitte dich, Jesus, dass du denen Leuten, die das betrifft, jetzt einen Schlüssel in die Hand drückst. Dass sie siegreich sind. In jedem Belangen spreche ich über dir aus. Du sollst siegreich sein. Ermutigung soll keine Macht haben in deinem Leben. Wenn sie wieder auf dich zukommt, soll sie du nutzen als ein Leiterli in ein höheres Level schauen. Du herrschst über die Ermutigung und nicht die Ermutigung über dich. Weil du bist berufen zum Herrschen über die Ermutigung. Und nichts, aber auch gar nichts soll in deinem Leben können, destruktive Gefühle und Verhaltensweisen auslösen. Im Gegenteil. Danke, Herr, dass du auch unsere Schwachheiten kennst und uns auch so behandelst. Mit viel Liebe, Gnade und mit deiner liebenden Hand uns immer wieder aufrichten tust.